Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt herzlich willkommen. Eine neue, gerechte politische Ordnung sollte sie sein, die amerikanische Verfassung. Ein Produkt der aufklärerischen Gedanken des alten Europa. Sie war Impulsgeber für die Französische Revolution, sie überstand einen Bürger- und zwei Weltkriege und gilt seit über 230 Jahren bis heute. Der Supreme Court als höchstes Gericht in den USA ist ein Produkt dieser Verfassung. Seine Richter wiederum sollen diese Verfassung schützen bzw. in ihrem Namen Recht sprechen. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat gestern Nacht deutscher Zeit nun seine Kandidatin für die Nachfolge der verstorbenen liberalen Richterin Ruth Bader Ginsburg am obersten Gerichtshof bekannt gegeben, Amy Coney Barrett. Und damit muss man wohl die Frage stellen, ob genau dieses Gleichgewicht aus Verfassung und Rechtsprechung auf dem Spiel steht. Zumindest wenn der Senat dieser Empfehlung zustimmt. Darüber habe ich vor der Sendung mit der amerikanischen Philosophin Susan Nyman gesprochen, Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam. Und ich habe sie gefragt, wie realistisch eigentlich diese Gewaltenteilung, die Checks and Balances, noch sein kann, wenn Donald Trump angekündigt hat, ein ihm nicht genehmer Wahlausgang werde vor dem Supreme Court landen.
Ja, also es wäre überhaupt nicht gesichert, wenn das stimmen würde. Weil mit Barrett haben die Konservativen bis zum Erstkonservativen jetzt eine Mehrheit auf dem Gericht. Und wenn sie tatsächlich die Wahl entscheiden könnte, dann sah es sehr, sehr, sehr schwarz aus. Weshalb ganz Amerika in einer Panik war vor ein paar Tagen. Wir leben zu einer Zeit, wo demokratische Normen von den Republikanern absolut gebrochen werden.
Lassen Sie uns mal über die Personalie Amy Coney Barrett sprechen. Denn um nochmal auf Ruth Bader Ginsburg zurückzukommen, die hat sich für Frauenrechte stark gemacht, für die Rechte von Homosexuellen oder Transgender. Sie galt als linksliberal und Amy Coney Barrett ist rechtskatholisch, Abtreibungsgegnerin, Waffenbefürworterin. Sie ist das genaue Gegenteil von Ruth Bader Ginsburg. Wie stark könnte dieser Einfluss dieser Personalie sein und wie stark könnte das möglicherweise die ohnehin schon gespaltene Gesellschaft in den USA noch weiter spalten?
Kein Mensch weiß, wie die Wahlen ausgehen werden und das hängt alles davon ab. Wie gesagt, wenn die Demokraten wieder die Mehrheit bekommen, sind jetzt viele Argumente dafür, dass man das Gericht einfach erweitert, um den erstkonservativen Einfluss der Trump-Richter oder anderen republikanischen Richter zu vermindern. Und das ist nach dem Grundgesetz vollkommen möglich. Noch viel wichtiger bei Barrett ist die Tatsache, dass jeder kleine Versuch, die Industrie zu bremsen, wegen Umwelt, ob wegen Arbeiterrecht, dagegen ist sie.
Also es war auch durchaus zu lesen, dass Amy Coney Barrett dafür steht, sich dem Mann unterzuordnen. Also das ist genau das Gegenteil von dem, was Ruth Bader Ginsburg in ihrem Wirken am Supreme Court eigentlich vertreten hat. Was bedeutet das denn für die Frauenrechte in den USA?
Also wenn sie bestätigt wird, kann man schon sehen, dass die Frauenrechte scharf geschnitten wird, Abtreibungsrecht könnte auf jeden Fall kippen und die Gesundheitsreform würde sie ja auch kippen, was natürlich nicht nur Frauen betrifft. Aber es gibt Alternative. Ja.
Sie ist ja auch, Amy Coney Barrett, eine Befürworterin des Rechtes auf Waffenbesitz. Das ist ein Recht, das im Second Amendment in der Verfassung verankert ist. Würden Sie sagen, dass vielleicht auch diese heilige Kuh amerikanische Verfassung, um es jetzt mal salopp zu formulieren, dass die eigentlich auch mal reformiert werden muss, weil wir eben nach 230 Jahren keine Siedlermentalität mehr haben in den USA, sondern im besten Falle eine liberale Demokratie?
Das wohl, ja, im besten Fall. Das haben wir im Augenblick nicht, aber ja, noch Reste davon. Darüber wird viel gesprochen. Wichtig ist, wie man dieses Dokument Verfassung interpretiert. Und Barrett gehört zu den sogenannten Originalists. Jemand, der meint, man soll die Verfassung nur so interpretieren, wie die Gründungsväter das gemacht haben. Das Problem ist, diese Idee hängt sehr stark zusammen mit sehr konservativer Auslegungen der Bibel. Und das wird so verteidigt, fast wie man die Bibel verteidigt. Also ich würde sagen, bei 35-40% der Amerikaner wird es ungeheuer schwierig, die Verfassung anzugreifen oder auch diese sehr konservative Auslegung der Verfassung.
Sagt Susan Nyman, Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam, über die Nominierung von Amy Coney Barrett für den obersten Gerichtshof der USA. Seit 20 Jahren spielt das Off-Theater Willy Prammel in der Naxos-Halle in Frankfurt. Sein Namensgeber und Gründer hat sich nicht nur der theaterpädagogischen Arbeit verschrieben, sondern auch dem Schauspiel als Ort der politischen Diskussion. Zum ersten Mal arbeitet das Theater nun die Geschichte seiner Spielstätte auf, denn die Naxos-Fabrik war bis 1933 ein jüdisches Unternehmen und die Firmenerbin gehörte zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu den wichtigsten Frauenrechtlerinnen in der Stadt am Main. Unter den Nationalsozialisten wurde sie nach Theresienstadt deportiert, der Betrieb in den letzten Kriegsjahren durch Zwangsarbeit aufrechterhalten. Diese Geschichte, die bislang wenig bekannt war, wird nun bis zum 1. Oktober in einer Projektwoche vorgestellt. Ludger Fittgau hat sich vor Ort informiert.
Am 6.01.2000 beantwortet der Tscheche Václav Daniel ein Fragebogen der WHO-Claudi-Stiftung zu seiner Zwangsarbeiterhistorie in der Firma Naxos Union. Erstens, Angaben zur Person. A. Nachname.
Daniel.
B. Vorname.
Václav.
Ausschnitt aus einer akustischen Bearbeitung der Befragung eines Zwangsarbeiters in den Naxos-Fabriken Frankfurt am Main, heute ein wichtiger Theaterort der Stadt. Die Aufarbeitung der Zwangsarbeit an diesem Ort begann mit gelbem Schmirgelpapier, das Theaterbesucherin Susanne Timm vor rund 2 Jahren einmal an der Theaterkasse in die Hand gedrückt bekam.
Dass ich im November 2018 hier in der Naxos-Halle am Eingang als Eintrittskarte ausgehändigt bekommen habe, als ich eine kulturelle Veranstaltung besucht habe.
Susanne Timm, heute wissenschaftliche Mitarbeiterin des Historischen Museums der Stadt Frankfurt am Main, merkt, dass sie das Schmirgelpapier nicht einfach in die Hosentasche stecken kann, ohne sich daran zu verletzen. Das wird für sie zum Symbol ihrer historischen Auseinandersetzung mit der Geschichte der Zwangsarbeit in den Naxos-Hallen.
A. Name des Betriebs.
Naxos Union.
Produktion des Betriebs.
A. Schleifmaschinen. B. Schleifsand.
B. Welche Tätigkeiten mussten Sie verrichten?
Ich habe als Metalldreher gearbeitet.
Es war die jüdische Familie Pfungst, die schon lange vor 1933 in den Naxos-Hallen im Nordosten von Frankfurt am Main Schleifpapier und Schleifmaschinen herstellen ließ. Während der Themenwoche zur Naxos-Halle wird noch bis zum 1. Oktober in einem alten Industrieaufzug eine kleine Ausstellung zur Firmengeschichte gezeigt. Marie Pfungst, die während der Weimarer Zeit zur Leitungsstiftung des Betriebes gehörte, war in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eine der wichtigsten Feministinnen in Frankfurt am Main. Das sagt Luise Bissier, eine der Kuratorinnen der Ausstellung.
Marie Pfungst ist eine der Hauptakteurinnen der Frankfurter Frauenbewegung gewesen zu der Zeit. Sie hat beispielsweise 1897 bereits eine Rechtsschutzstelle gegründet mit anderen Frauen. 1901 war sie mit beteiligt an der Gründung der ersten Realgymnasialkurse für Mädchen, aus denen dann auch das erste Mädchengymnasium in Frankfurt entstanden ist. Also die Grundvoraussetzung dafür, dass Frauen hier studieren konnten, auch wenn sie nicht aus reichen Familien kamen, die eine private Bildung finanzieren konnten. Und sie gründete später den Verband Frankfurter Frauenvereine.
Nachdem die Eigentümerfamilie in den 1930er Jahren von den Nationalsozialisten enteignet wird, sind dann zwischen 1942 und 1945 mindestens 700 Menschen im heutigen Theater als Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter beschäftigt.
Ha, wie war Ihre Ernährung? Schlecht? Sehr schlecht? Katastrophal?
Die Ernährung in den Betriebsküchen war unterschiedlich der Nationalität nach. Ukrainer und Polen? Meistens 4 bis 5 ungeschälte Kartoffeln. Tschechen, geschälte Kartoffeln, oft Karotte, Beilage, manchmal Kopfsalat.
Ursprünglich sollte die Ausstellung über die Naxos-Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern gestaltet werden. Das konnte wegen Corona nicht umgesetzt werden. Entstanden ist jedoch neben performativen Installationen, Toncollagen und Stadtrundgängen auch eine sehr lesenswerte Broschüre mit dem Titel »Gegen das Vergessen – Die Naxos-Halle im Nationalsozialismus«. Darin findet sich etwa ein Aufsatz zu Marie Pfungst. Freya Kurek beschäftigt sich mit dem System der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus und deren Allgegenwärtigkeit auch in Frankfurt am Main.
Insgesamt mussten ca. 26 Millionen Menschen Zwangsarbeit leisten im Nationalsozialismus in allen von Deutschland besetzten und kontrollierten Gebieten. 13 Millionen Menschen von ihnen waren innerhalb der Grenzen des Deutschen Reichs eingesetzt. Sie waren eine Alltagserscheinung überall.
Als das Ausmaß der Zwangsarbeit gegen Kriegsende auch in Frankfurt seinen Höhepunkt erreichte, war die ehemalige Naxos-Firmenchefin Marie Pfungst längst zum Opfer der Nazis geworden.
Sie wurde dann schließlich am 15.09.1942 deportiert in das Konzentrationslager und Ghetto Theresienstadt und starb dort am 8. Februar 1943.
Im Gärtnerweg 2 im Frankfurter Westend gibt es seit gut einem Jahrzehnt einen Stolperstein für Marie Pfungst. Vor ihrer Deportation hatte sie einen letzten Abschiedsgruß an ihre Hausnachbarn gerichtet. Leben Sie wohl und denken Sie an mich.
Ludger Fittgau über die Geschichte der Naxos-Halle in Frankfurt am Main, die dort in einer Projektwoche bis zum 1. Oktober für Besucher dokumentiert wird. Um die Aufarbeitung der eigenen Geschichte geht es auch beim nächsten Thema. Der Dramatiker Thomas Freier geht in seinem neuen Stück der Frage nach, wie in der erklärt antifaschistischen DDR der Nationalsozialismus erinnerungspolitisch bewältigt wurde. Freier, 1981 in Gera geboren, hat dieses Stück als Auftragsarbeit für das Staatsschauspiel Dresden geschrieben. Dresden steht trotz seiner vielen Kultur- und Architekturschätze eben auch für Pegida und rechtsextreme Aufmärsche. Thomas Freier verfolgt in seinem Stück Stummes Land die historischen Linien für diese Entwicklungen. Gestern wurde Stummes Land in der Regie von Tillmann Köhler uraufgeführt und Thilo Sauer hat zugesehen.
Thomas Freiers Auftragswerk am Dresdner Staatsschauspiel ist eine Anklage. Seiner Meinung nach wird gerade in Ostdeutschland zu wenig über faschistisches und rechtes Gedankengut gesprochen, das auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiterlebte. Passend dazu hat Caroli Risch für die Uraufführung ein Bühnenbild geschaffen, das mit den vorherrschenden Edelstahlflächen auch als Operationssaal dienen könnte. Oder als Schlachthaus. Stummes Land ist eine schonungslose Analyse in drei Teilen.
Da bin ich also.
Der erste Teil wirkt wie ein Well-Made-Play. Vier Schulfreunde treffen sich nach langer Zeit zu einem Abendessen. In der Mitte der Bühne steht ein großer, kantiger Tisch. Die Darsteller sitzen entfernt voneinander an den Ecken der quadratischen Bühne. Schließlich beginnt einer von ihnen von seinem türkischen Nachbarn zu erzählen, sowie von den eigenen Vorurteilen und Obsessionen. So geht es reihum, und obwohl jeder es zuerst abstreitet, kann doch jeder von seinem eigenen Rassismus erzählen. Regisseur Tillmann Köhler legt diese Szene sehr statisch an. Die Schauspieler bleiben größtenteils sitzen, laufen mal eine Viertelrunde mit einem stechenden Blick ins Publikum und sagen dann hölzern ihre Monologe auf. Einzig Fanny Staffer wirkt überzeugend in ihrem Ausbruch.
Und ich liebe diese Geschichten, ja? Weil sie all das in mir bestätigen, was mich freispricht, ja? Von jeder Verantwortung für irgendjemand anderen.
Ziemlich durchschaubar führt uns Freier einen Alltagsrassismus vor, der mehr oder weniger verborgen in fast jedem Menschen vorhanden ist.
Wir sind alle Rassisten.
Ist gut. Oh. Mensch, Doska, lass gut sein.
Wir haben es von unseren Vätern gelernt, ganz einfach. Wir haben gedacht, all das ließe sich abschütteln, ändern. Ließe sich anders leben. Ja, wir haben uns selbst beschissen.
Doch die Beziehung dieser vier Freunde wird nicht weiter vertieft. Stattdessen endet die Szene, als eine Art Leichensack vom Schnürboden auf den Tisch fällt. Die vier stürzen sich auf das schwarze Bündel und kramen Akten hervor, die anscheinend vergraben werden sollten. Der zweite Teil ähnelt dem dokumentarischen Theater. Sie erzählen zum Beispiel davon, wie 1975 in Weimar ein Mob algerische Vertragsarbeiter jagte und ihren Tod forderte. Köhler inszeniert die historischen Geschichten als eine Art Lecture-Performance. Die Darsteller wühlen sich durch die Akten, lesen vor und wechseln dynamisch die Rollen. All die erzählten Geschichten erinnern schmerzhaft an Nachrichten aus den vergangenen 5 Jahren. Und Freier liefert auch gleich die Erklärung. Statt sich mit dem Faschismus auseinanderzusetzen, wurde er geleugnet und der Schuldige im Westen gesucht. Der besondere Kniff an diesem Stück: Die Geschichten werden aus der Sicht vermeintlich naiver Kinder erzählt.
Aber davon weiß ich nicht. Und kein anderer hier. Ich bin erst 9.
Schließlich werden alle Unterlagen in große Löcher im Boden geschoben. Die Geschichten verschwinden wieder in der Versenkung. Im dritten Teil bilden die Darsteller mit weiß geschminkten Gesichtern einen wütenden Chor. Ihnen legt Freier, lyrisch verdichtet, Sätze in den Mund, wie sie einerseits auf rechten Demonstrationen fallen oder die andererseits rechte Gedankengänge zusammenfassen könnten. Dabei lässt Köhler die Schauspieler im Kreis gehen, immer im Uhrzeigersinn, wie sich auch die Geschichte endlos zu wiederholen scheint. Jeder spricht in einem eigenen Tempo. Es ist kein Mob und es sind auch keine Einzeltäter. Es ist waberndes Gedankengut, das bis in die Mitte der Gesellschaft reicht.
Das Juling der Flammeure.
Auch hier endet die Szene, bevor der Mob aktiv wird. Es sind keine Taten, nur Gedanken, sagen sie beschwichtigend. Thomas Freier formuliert den bekannten Vorwurf, dass der antifaschistische Staat DDR die Nazi-Verbrechen der Vergangenheit nie wirklich aufgearbeitet hat. Jeder der drei Teile greift das Problem auf einer anderen Ebene an und jeder Teil besitzt einen eigenen, stimmigen Sound. Vor allem mit der Recherche im mittleren Teil weist Freier geschickt auf eine Kontinuität von Taten und Gedanken hin. Die Inszenierung von Tilman Köhler bleibt leider trocken. Am Anfang finden die Darsteller nicht in ihre Rollen und der letzte Teil ist maßgeblich von einer einzigen Regieidee geprägt. Am Ende hinterlässt das Stück Stummes Land keine Unschuldigen. Dennoch wird niemand unter Generalverdacht gestellt. Stattdessen ist das Publikum gefordert, sich aktiv mit den eigenen Gedanken und der Geschichte auseinanderzusetzen.
Thilo Sauer über das neue, gestern uraufgeführte Stück von Thomas Freier, Stummes Land, am Staatsschauspiel Dresden. Die Aufgabe des Künstlers ist es ja eigentlich, Grenzen zu überschreiten, vielleicht sogar einzureißen. Das ist jedenfalls kulturgeschichtlich ein immer wiederkehrendes Muster. In Stuttgart hat gestern nun eine Ausstellung eröffnet, die sich mit der Wand als Grenze befasst. Für einige Künstler und wahrscheinlich nicht nur für diese, vielleicht nach Homeoffice und Homeschooling und sehr viel Zeit zu Hause, ein nicht mehr ganz neutraler Anblick, so eine Wand. Da sind die Übergänge von Schutz und Gefangenschaft in Corona-Zeiten vielleicht fließender. Wie die Künstlerinnen und Künstler, die im Kunstmuseum Stuttgart ihre Arbeiten dazu zeigen, das Thema betrachten, das weiß Christian Gampert.
Wände sind derzeit fast nur negativ konnotiert. Nur keine Mauern bauen oder Grenzen schließen. Dabei sind Wände doch etwas wunderbar Ambivalentes. Sie schließen nicht nur aus, sondern auch ein. Sie geben Schutz und schaffen Räume. Und vor allem kann man auf ihnen Botschaften hinterlassen und sogar malen. Wie es die Alfresco-Maler der italienischen Renaissance taten und weit vor ihnen die Höhlenmaler im Paläolithikum. Aber nicht darum geht es im Kunstmuseum Stuttgart, sondern um die Möglichkeiten der Wand für die moderne Kunst. Die ist geprägt vom White Cube, dem nur scheinbar neutralen Präsentationsraum, der auf das Bauhaus zurückgeht und unsere Wahrnehmung nicht unerheblich präformiert. Die Stuttgarter Ausstellung macht uns gleich zu Beginn darauf aufmerksam, dass die Wand ein kulturelles Artefakt ist, auf das wir reagieren. Bruce Nauman hat eine weiße Wand als eine Art Raumteiler längs in den ersten Saal gestellt und es sagt etwas über uns, ob wir links an ihr vorbeigehen oder rechts, wo ein Ventilator uns Luft entgegenbläst. Thomas Schütte hat die Rückwand des Raums scheinbar zugemauert, aber es ist nur ein Trompe-l'œil. Mel Bockner gibt an den Wänden einfach die Maße des Raumes an und irritiert schon damit unsere Wahrnehmung. Und Sol Lewitt zerlegt eine Wand streifenartig in Farbnuancen. Wände sind in europäischer Wahrnehmung offenbar etwas Trennendes. Maurizio Cattelans präpariertes Pferd geht mit dem Kopf durch die Wand und wir sehen nur den Rumpf. Offenbar gibt es aber auch einen anderen Umgang mit Wänden, sagt Kuratorin Anne Fied.
Deswegen habe ich auch eine Arbeit von einer koreanischen Künstlerin integriert, denn in Asien werden Wände doch nochmal ganz anders verstanden als bei uns, nämlich als durchlässige Elemente. Das heißt, da geht es um ständigen Austausch zwischen Außen und Innen. Und bei uns ist das, glaube ich, dann in den vielen Glaswänden, die unsere Architekturen mittlerweile auch prägen, ein Stück weit auch präsent.
Die Koreanerin Jui Lee zeigt mit ihren Paravents, dass Grenzen ständig verschiebbar sind und zudem als Bildträger taugen. Auch Yoko Ono testet die Ambivalenz von Wänden. Ihr Labyrinth aus durchsichtigen Plexiglasscheiben ist verwirrend und schön, die ganze Anlage licht und transparent, aber gerade dadurch immer kontrollierbar. In der Mitte der Installation steht ein Telefon, ab und zu ruft Yoko Ono tatsächlich an und der zufällig anwesende Besucher kann mit ihr sprechen. Auffällig ist das Übergewicht konzeptueller und auch partizipativer Arbeiten in dieser Ausstellung, aber eigentlich liegt das bei dem Thema nahe, die Idee zählt. Elmgren und Dragset tragen weiße Wandschichten internationaler Museen ab und stellen sie ironisch nebeneinander. Die gleichförmige Globalisierung des Kunstbetriebs. Charlotte Posenenske montiert zwei bewegliche Wandflügel in einen Raum, die man dann zu einer intimen Kammer schließen kann. Für Liebespaare auf Museumstrip sehr geeignet. Emily Katrenczyk frisst sich auf ihrem Video von 2005 über mehrere Wochen ziemlich wütend durch eine Wand hindurch. Und dann schlägt auch in Stuttgart der Blitz ein.
Felix Schramm hat eine Installation hier für Stuttgart entwickelt, die den weißen Ausstellungsraum durchbricht, aber auch wiederum dies tut mit Wandelementen. Und so fügt er in den White Cube ein komplett anderes Raummodell auch ein, nämlich ein sehr dynamisches, explosives.
Wichtiger als die Klassiker, Marina Abramović rennt gegen Wandpfeiler, Klaus Rinke lehnt in 1000 Stellungen im Raum, ist die Erweiterung der Ausstellung in den Stadtraum hinein. Die alte, jetzt leerstehende Empfangshalle des Stuttgarter Hauptbahnhofs ist derzeit Experimentierfeld der einheimischen Sprayer-Szene. Und im Museum Stadtpalais kann man die Werke von Stuttgarts Graffiti-Künstlern in einer Retrospektive bestaunen. Sie nehmen die öffentlichen Flächen für sich in Beschlag und hinterlassen ihre Zeichen. Und die Stadt war so fürsorglich, der aufbegehrenden Jugendkultur zeitweise überdachte Wände für ihre Kunst zur Verfügung zu stellen. In Deutschland kann man nicht revolutionär sein. Man wird sofort eingemeindet.
Wände, Walls heißt die Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart, die Christian Gampert vorgestellt hat. Werfen wir nochmal einen Blick in die USA, genauer gesagt in die Gefängnisse der Vereinigten Staaten, in denen aktuell mehr als 2 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner inhaftiert sind oder arbeiten, überproportional viele afroamerikanische Männer und Frauen. Die meisten von ihnen sind wegen kleinerer Delikte in Haft und ohne das nötige Geld für die Kaution. Was bedeutet, sie müssen Monate oder Jahre lang hinter Gitter auf ihren Prozess warten. Das Museum of Modern Art eröffnet nun in seinem Ableger PS1, einem alten Schulhaus im New Yorker Stadtteil Queens, eine Gruppenausstellung, die sich mit dieser Gefängnisrealität auseinandersetzt. Der Titel Marking Time, sehr frei übersetzt, das Runterzählen der Tage per Strichliste. Andreas Roberts war für uns da und hat sich von Kuratorin Nicole Fleetwood das Konzept erklären lassen.
Die Ausstellung präsentiert eine gute Auswahl von Arbeiten von Künstlern, die unterschiedliche Beziehungen zum Gefängnisstaat haben, von relativ kurz bis hin zu lebenslang.
Das PS1 zeigt Collagen mit Zeitungsausschnitten und Farben auf Bettlaken, Miniaturporträts auf Gefängnisseifen, Strichzeichnungen auf Toilettenpapier, zusammengeschweißtes Gefängnismobiliar und eine Gedenkwand mit Tabletts aus der Gefängniskantine, jedes mit Namen eines politischen Gefangenen aus der amerikanischen Geschichte. Ein Musikvideo der Rapperin Isis Tharsavia erzählt davon, wie sie im Gefängnis mit Handschellen an ein Bett gefesselt ihr Kind gebären musste. Viele Arbeiten sind geprägt vom limitierten Zugang zu Materialien, dem Überleben in Isolationshaft und dem Kampf gegen die Eintönigkeit des Alltags.
Wir haben gehofft, eines Tages eine Ausstellung in einem wichtigen Museum in New York zu haben.
Der Künstler Jared Owens hatte Glück, in seinem Gefängnis gab es ein Kunstprogramm. Seine Bilder und Installationen verbinden die Geschichte der Sklaverei mit der Erfahrung vieler Afroamerikaner heute, die jahrelang mit unverhältnismäßig hohen Strafen eingesperrt werden. In seinen 18 Jahren Haft studierte er Kunst und Kunstgeschichte, gründet Künstlerkollektive und half Dutzenden von Künstlern, ihre Arbeiten aus dem Gefängnis zu schmuggeln.
Kunst zu machen war mein Rettungsanker. Auf diese Weise konnte ich mich und andere von Problemen fernhalten. Jeden Tag habe ich mich darauf gefreut. Sobald ich aufgewacht bin, ging ich los und machte Kunst.
In einem der Ausstellungsräume hängen sich zwei riesige, überproportionale Porträts des Malers Russell Craig gegenüber. Sie sind mit Rinderblut auf auseinandergeschnittenen Ledermappen mit Reißverschlüssen gemalt. Blut und Leder als Assoziationen einer jahrhundertealten Geschichte der Unterdrückung. Russell Craig hat seine Kunst von seinem Zellengenossen, dem Maler und Grafiker James Yu, gelernt. Ihre Arbeiten sind nun auch im selben Raum ausgestellt, als würde der Dialog der beiden Männer hier fortgesetzt, erklärt Kuratorin Nicole Fleetwood.
He was sentenced to it. Unbelievably cruel sentence that
James hatte ein unglaublich grausames Urteil bekommen, das so nur an wenigen Orten auf diesem Planeten existiert. Lebenslang ohne Aussicht auf Bewährung, obwohl er erst 17 Jahre alt war. Das bedeutete, er würde sein gesamtes Leben im Gefängnis verbringen und dort auch sterben.
Von James Yu sind mehr als 120 kleine Strichzeichnungen auf Notizbuchblättern zu sehen. In einem sehr formalistisch-comicartigen Stil gezeichnet, handeln sie von einer schockierenden Welt aus Bestrafung, Folter, sexuellen Übergriffen und systematischer Erniedrigung. In Marking Time ist den Machern eine sehr persönliche Ausstellung gelungen. Ausführliche Wandtexte geben zusätzlich Einblick in die Biografien von Menschen, die in einem brutalen Justizsystem darum kämpfen, nicht vergessen zu werden. Das ist auch für Künstler Jared Owens das Wichtigste.
Mir ist es wichtig, dass Leute verstehen, dass Menschen, die weggesperrt werden, trotzdem etwas für die Menschheit tun können. Wir sind ja immer noch hier. Wir warten nicht darauf, rauszukommen, um einen Job bei McDonald's zu bekommen. Wir sind Künstler. Wir können der Schönheit der Welt etwas hinzufügen.
Andreas Roberts über die Ausstellung Marking Time in einem Ableger des Museum of Modern Art in New York. Und wir bleiben bei der Kunst. Katja Lückert mit den Kulturmeldungen.
Ja, nicht nur Künstler und Museen, sondern auch Galerien als Vermittlungsorte von Kunst sollen künftig finanziell unterstützt werden. Kulturstaatsministerin Monika Grütters kündigte 16 Millionen Euro Corona-Soforthilfen an. Man würdige so die Galerien, die bisher viel zu sehr auf den kommerziellen Aspekt ihrer Arbeit reduziert worden seien, sagte Grütters in der Zeitung Welt am Sonntag heute. Galerien für Gegenwartskunst in Deutschland sollen, wenn sie selbst 10% der Förderung aufbringen, bis zu 35.000 Euro Fördergeld bekommen. Galerien seien nicht nur Scouts im Kunstbetrieb, sie schafften Arbeitsplätze, betreuen Künstler, häufig ein Leben lang, so Grütters. Das Filmfestival von San Sebastian ging gestern zu Ende. Wir berichteten, am Abend folgte dann die Preisverleihung. Die Goldene Muschel für den besten Film ging an die französisch-georgische Koproduktion Dasatskizi, zu Deutsch Der Anfang, der jungen Regisseurin Dea Kolumbegashvili. Der Film bekam dann auch gleich noch die Silberne Muschel für die beste Regie, für die beste Schauspielerin und den Preis der Jury für das beste Drehbuch. Morgen wird in Stuttgart gefeiert. Nach rund 5 Jahren Bauzeit wird der Neubau der Stuttgarter John-Cranko-Schule feierlich eröffnet. Erwartet werden der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn und auch Stuttgarts Ballettintendant Damas Detrich. Die bisherige Unterbringung der weltberühmten Ballettschule war zu klein geworden. Allerdings dauerte der Umzug für die Stuttgarter Tänzer nicht nur länger. Der treppenartig den Hang hinaufwachsende Bau wurde mit 60 Millionen Euro auch doppelt so teuer wie geplant. Vor fast 20 Jahren hatte der Regisseur Volker Schlöndorff alle noch vorhandenen Unterlagen zu seinen Filmen sowie Skripte, Arbeitsdrehbücher, Plakate, Kleinrequisiten, Preise und Urkunden ans Deutsche Filmmuseum in Frankfurt gegeben. Jetzt erwägt der Regisseur, die Dokumente seines Filmschaffens aus Frankfurt abzuziehen und nach Wiesbaden, seiner Heimatstadt, oder Potsdam, seinem heutigen Wohnort, zu geben. Die Direktorin des Deutschen Filmmuseums in Frankfurt, Ellen Harrington, erklärte, man sei in intensiven Gesprächen mit Volker Schlöndorff über die langfristige Zukunft und den dauerhaften Verbleib der Sammlung.
Die Kulturmeldung mit Katja Lückert. Der ehemalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wolfgang Clement ist tot. Das ist ein Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten mit meinem Kollegen Sören Brinkmann. Außerdem noch ein Blick auf die Stichwahlen in NRW. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.